begrüße Sie und beginne mit einer kurzen Info zur Prüfung, weil ich da häufig gefragt werde. Also es geht nochmal darum, dass wir uns dann in der letzten Vorlesung in einem Seminarraum drüben in der Mensa-Gebäude treffen und dort das Gespräch stattfindet in der Form, dass sich diejenigen, die diese Prüfung machen wollen, ja einfach dort in eine Liste eintragen. Sie müssen also vorher sich nicht irgendwie anmelden, sondern die Anmeldung passiert in der Sitzung selbst, also bei der Prüfung selbst. Sie müssten aber vorher mit mir Rücksprache aufnehmen oder mir einfach eine E-Mail schreiben, was für ein Thema Sie behandeln wollen und wozu Sie ein kurzes Statement anfertigen wollen. Ich stelle mir vor, dass jeder, jede ein fünfminütiges Statement zu einem Künstler, einem Kunstwerk, einer Werkgruppe, zu einem Text, also zu einem kleinen Element der Vorlesung anfertigt und diesen Text vorliest, worauf ich dann noch ein, zwei Fragen an die Person stellen werde. Ne? Also vielleicht kann sich auch, je nachdem wie viele es sind, auch ein allgemeines Gespräch entwickeln. Das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Das kann auch so dann laufen. Aber wichtig ist, dass Sie sich darum kümmern, was Sie interessiert, was Sie gerne ausarbeiten wollen. Das kann zum Beispiel ein Schlüsselwerk sein, wie jetzt das Floß der Medusa, was ich heute nochmal vorführe, oder Hirschhorns Kassler Installation oder so etwas. Also nicht zu groß, sondern wirklich exemplarisch eine Fallstudie sozusagen oder auch einen theoretischen Text, etwa ein Kapitel aus dem T.G. Clark oder überhaupt den Ansatz von T.G. Clark, den ich ja hier ein bisschen geschildert habe und weiter schildere. Ja, und dabei kommt es mir darauf an, dass Sie in diesem Text zeigen, dass Sie ein bisschen die Argumentation aufnehmen, also Ihre Darstellung zu diesem Bild beziehen auf die Fragestellung der Vorlesung, also auf die Frage, inwiefern hier ein politischer Impetus nun da ist oder inwiefern man diese kritische Qualität von Kunst überhaupt nun denken kann, also welche Maßstäbe es dafür gibt. Also da bewegen wir uns ja zwischen der Wahrnehmung, dass nun gerade die zeitgenössische Kunst ganz massiv, gerade auf der gegenwärtigen Documenta, diesen Anspruch erhebt, eine politische Widerständigkeit, eine politische Aufklärungsarbeit und Parteinahme zu leisten und der Wahrnehmung, dass das doch als eine Art engagé nun gerade von Adorno nun massiv zurückgewiesen worden ist, dass Kunst also so etwas gar nicht überzeugend leisten kann, weil Kunst, das ist der Ansatz, den ich auch vertrete, weil Kunst eigentlich dieses Politische nur vermittelt in der Reflexion auf sich selbst, also im kritischen Umgang mit ihrer Tradition, also mit ihrem Wesen als Kunst leisten kann und also auf diesem Weg eigentlich das politische Moment, also als ideologiekritisches, als Kritik an der Kunst letzten Endes hineinkommt. Also das wären die beiden Ebenen, auf denen wir ja hier uns bewegen. Und heute möchte ich in ganz lockerer Form diesen Spaziergang durch das 19. Jahrhundert weiter fortsetzen und dabei am Anfang auch, weil die Documenta eben jetzt eröffnet hat, einen Exkurs einbauen in diese zeitgenössische, sogenannte politische Kunst, sich politisch definierende Kunst. Und hier nehme ich zwei Fragen auf, beziehungsweise Anmerkungen auf. Zunächst ein Hinweis, der mir hier von einem Hörer zugeschickt worden ist, auf einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung, wo dieses Problem der politischen Kunst in Anführungszeichen hier in einer Ausstellungsbesprechung zu einer Münchner Ausstellung After the Fact zum Ausdruck gebracht wird. Und also ich lese mal den Anfang dieses Artikels vor. Die Ausstellung After the Fact in München handelt von der Propaganda der Gegenwart und führt vor, warum die Kunst nicht einfach mit Gegenpropaganda zurückschlagen kann. Zwar teilt die bildende Kunst mit der Propaganda die Lizenz zur gestischen Vereinfachung und so gibt es in der Ausstellung auch einige Arbeiten mit klarer, auch plumper politischer Aussage. Zum Beispiel hat Wolfram Kastner ein deutsches Interieur unter dem Titel Schöner Wohnen ganz in Tarnfarben gedeckt um gegen Waffenexporte zu protestieren. Und Julian Röder fotografiert die Kameras und Apparaturen zur Abwehr von Flüchtlingen an der EU-Außengrenze. Danke, Message verstanden. Man wird in der nächsten Woche in viel größerem Maßstab sehen, wie die Kasseler Documenta mit diesem Problem umgeht. Wenn sich Werke von dieser Art immer mehr häufen, dann sieht politisch sensible Kunst irgendwann längst nicht mehr aus wie die Nachfolge von Avantgarde und Aktivismus, sondern wie die Nachfolge der alten akademischen Historienmalerei, nur eben in kritischer Absicht. Also das ist wieder ein Statement, wir hatten ja ein ähnliches am Anfang der Vorlesung schon, in dem sich nun die Presse, wie ich finde, zu Recht nun stört an dem Umstand, dass nun eine ästhetische Form, eine Ganzheit, eine innere Formorganisation nicht mehr gesucht wird und dieser Aussagecharakter der Kunst so ganz unmittelbar und deutlich und naiv ausgesprochen wird, also die Referenz auf den außerkünstlerischen politischen Inhalt so ganz einfach als Botschaft gewissermaßen propagiert wird. Nun ist dieser letzte Satz, also man würde jetzt hier eine Wiederkehr der Historienmalerei am Werk sehen, natürlich etwas diffus und ich möchte heute eigentlich zeigen, dass es ja schon in der Historienmalerei selbst und deshalb beschäftigen wir uns ja mit der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts, also mit der Historie des Jahrhunderts der Revolutionen und des Jahrhunderts der Restauration. Ich möchte ja zeigen und habe schon das angefangen zu analysieren, dass dieses Historienbild notwendig schon eine andere Form angenommen hat, die eben, wenn es sich um kritische, um Avantgarde-Kunst handelt, und die beginnt mit Géricault, also die beginnt mit Caspar David Friedrich und Delacroix, die dann kritisch ist und avantgardistisch, wenn sie sich gegen die Konventionen der akademischen Historienmalerei richtet. Und deshalb fange ich jetzt hier nochmal an mit Géricault, das ich schon gezeigt hatte, denn hierzu ist die Frage aufgekommen aus der Hörerschaft hier, ob dieses Bild denn nicht doch noch weitgehend traditionalistisch aufgebaut ist, episch erzählt, sozusagen den narrativen Gehalt deutlich vor sich her trägt. Das möchte ich jetzt nochmal aufgreifen und zum Anlass nehmen einer ganz ausführlichen eines ausführlichen Bildervergleichs, der mich dann auch in die Documenta führen wird. Ich möchte diese Frage mit einem Ja und einem Nein beantworten. Also ja, es sind traditionelle Elemente da, aber sie sind in einer Weise da, die dann sozusagen einen ganz deutlichen Widerspruch gegen diese akademische Tradition aufrichten, was man auch schon zeitgenössischen Kritikern, wie etwa dem klassizistischen Maler Ingres, der Ihnen allen sicherlich ein Begriff sein wird, was man an einem Statement von seiner Seite ablesen kann, der sich beschwert, dass Géricault hier das Gesetz der Schönheit verletzt habe, indem er hier Leichen malt in ihrer fahlen, gelblichen Farbe und also sich dem Tod und dem Sterben in einer ganz krassen Weise widmet, verstoße er gegen das schöne Ideal, also gegen den Anspruch, den Ingres an die Kunst stellt, dass sie nur das Schöne darstellen dürfe. Es ist dann eben in zeitgenössischen wissenschaftlichen Analysen, etwa von Bryson, ein Versuch gemacht worden, hier eine Verbindung von Objection, also einer Ästhetik der Verworfenheit, der Hässlichkeit, des Ekels, der Verwesung und eine Ästhetik der Idealität zu sehen, also dass der innere Widerstreit sozusagen in dieser Verflochtenheit von Idealität und Hässlichkeit, Objection liegt. Das finde ich eigentlich eine ganz passende Annäherung. Sie können sich über dieses Bild übrigens ganz gut informieren in einem Ausstellungskatalog, der sich hier vor einiger Zeit, also 2014 war die Ausstellung, der Schirn. Darin finden Sie einen Aufsatz von Gregor Wedekind, der dieses Bild so ganz gut aufschlüsselt, allerdings eben nicht diesen bildästhetischen Wechsel, den ich jetzt hier stark machen will, fokussiert, aber doch in der Körperdarstellung diese Neuheit aufgreift. Nun, das Ja zu diesem Einwand, dass es sich hier ja doch um eine traditionalistische Malerei handelt, könnte man ja trotzdem aufrecht erhalten. Also man könnte dieses Ja äußern, wenn man sich anschaut, was Géricault mit diesem Vorwurf, mit dieser Episode, mit dieser schrecklichen Katastrophe der Schiffbrüchigen anstellt. Es ist ja, um das nochmal in Erinnerung zu bringen, dargestellt ein Floß, das nun von der Regatte Medusa, so hieß das Schiff, das da eben auf eine Sandbank aufgelaufen war. Und weil zu wenig Rettungsboote vorhanden waren, hat man 150 Leute eben auf ein ganz provisorisches Floß gesetzt und hat die sozusagen nicht gerettet, sondern 13 Tage lang, glaube ich, auf dem Ozean da sich selbst überlassen, wo sich dann ganz Fürchterliches zugetragen hat. Eben nur 15 oder 16 haben überlebt. Da gibt es also auch natürlich dann Zeugenberichte, mit denen sich Géricault ganz genau auseinandergesetzt hat. Und diese, das habe ich letztes Mal schon ausgeführt, diese Darstellung eines zeitgeschichtlichen Ereignisses, also einer Katastrophe, die auch zurückzuführen ist auf das Versagen der Behörden, ne? Also das Versagen der königlichen Verwaltung, das ist natürlich schon auch in der Themenwahl hat einen politischen Impetus, den man durchaus als Anklage verstehen kann. Also schon in dieser Thematik ist eine politische Allegorie vielleicht doch oder ganz sicher mitzudenken. Jetzt nochmal zurück zu dieser Bewahrung der Traditionen. Diese kann man ablesen der Figurendarstellung, auch wenn es sich um Leichen handelt und Géricault also berühmt war dafür, dass er eben sich überall hat Leichenstücke und Leichen hat also ausgeliehen hat und die in seinem Atelier nun Wochen und Monate hat verwesen lassen. Also da gibt es ganz fürchterliche Geschichten, damit er sie also in diesem Zustand dann plastisch wiedergibt. Also dieses besessene Anatomiestudium, ne, was dahinter steht, das ist natürlich etwas Akademisches. Das Bild ist auch für den Salon von 1819 gemalt und er fühlt sich als Nachfolger Michelangelos. Er hat in Rom, in der Capella Sistina, nun bewundern vor dem jüngsten Gericht von Michelangelo gestanden und wird eben als der von seinem Biografen dann als Michelangelo unserer Nation gerühmt. Also das ist in dieser Körperdarstellung, die natürlich krass widerspricht all dem, wie es nun wirklich auf diesem Floß aussah. Also da waren die Leute natürlich von der Hitze, von der Sonneneinstrahlung völlig ausgemergelt, die Haut ging ab, ne? Sie waren also völlig entstellt und voller Schrunden und was Géricault macht, ist, dass er nun eine ganz edle, unversehrte Körperlichkeit zeigt, auch wenn es Leichenstücke sind, aber diese Unversehrtheit der Körperoberfläche und dieses Spiel der Muskeln, was ihn interessiert, das kostet er da völlig aus und das ist sicherlich ein akademisches Moment, das aber trotzdem zu einem völlig anderen Bildtypus oder einer anderen Bildordnung umgeschaffen oder verwendet wird. Das können Sie ermessen, wenn Sie hier da eine Skizze dazu betrachten, die noch nicht diese Zuspitzung zum Dreieck aufweist und die noch also das rettende Schiff am Horizont ganz deutlich artikuliert, sodass man viel stärker diese Spannung zwischen Hoffnungslosigkeit und Rettung genießen kann, die Schließung wirklich der Geschichte vorfindet, während er eben, darauf habe ich hingezielt, während er im fertigen Gemälde eben uns eine Art von Relief gibt, also eine Art von Monument, dass nun diese Schließung, diese dialogische Position des Schiffs am Horizont ja so zum Verschwinden bringt, dass sie gar keinen Eindruck mehr macht, also gar kein Gewicht mehr in der Bildordnung hat. Also eigentlich wird dieser Gestus des Winkens, des hoffnungsvollen Begrüßens des rettenden Schiffs eben als Geste isoliert. Und insofern ist es ein narratives Fragment auch, das, und ich bin so weit gegangen, hier das schon zu beschreiben. Das ist natürlich ein etwas schwieriger Gedanke, aber ich denke, dass Géricault natürlich nicht bewusst, aber dass sich hier etwas etabliert, was dann bei Friedrich zu beobachten ist und immer weiter zu beobachten ist bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass Géricault eigentlich die Rolle des Bildes selbst thematisiert, also das Bild als etwas, was uns sozusagen Erlösung verspricht, also unser Begehren weckt und dieses Begehren befriedigt. Ne? Also in diesem sinnlichen Vergnügen uns dann zum Ende kommen lässt, uns Befriedigung verschafft, dadurch, dass wir eben in dieses Bild hineingehen können und mit seinen Inhalten sozusagen da einen imaginären Spaziergang sozusagen machen können, der uns eine Idee der Hoffnung, eine Idee der Erlösung, es geht ja eigentlich immer in der Tradition um den Widerschein sozusagen einer göttlichen Idee, der uns diese Hoffnung gibt. Also diese Befriedigung, die wird hier versagt und das Bild wird sozusagen im Bild aufgerichtet als etwas, das auf ein rettendes anderes verweist, aber dieses Rettende eigentlich nicht mehr wirklich findet, also in dieser Suche nach Rettung verbleibt. Also darin sehe ich eigentlich einen Rekurs auf das Problem der Repräsentation, also die eben nicht mehr gelingt, die nach der Französischen Revolution, wie ich ausgeführt habe, weil eben diese metaphysische Figur der leiblichen Präsenz des Göttlichen nicht mehr geglaubt werden kann, nicht mehr kollektiv, nicht mehr gilt schlechthin. Also deshalb verliert sozusagen die Historienmalerei ihre Möglichkeit der evidenten Schließung der Narration. Wir gucken uns mal ein traditionelles, also ein Bild des Schiffbruchs aus dem 18. Jahrhundert an. Also an solche Bilder knüpft ja die Thematik an, auch wenn Géricault diesen Schiffbruch selbst ja nicht zeigt. Also jedenfalls ist das der ikonografische Kontext. Und Sie sehen, dass der hier als Gattung nun der Marinemalerei angehört und es hier um einen Ausblick in die Landschaft geht, also der uns auch die Gründe für diesen Schiffbruch mitteilt, also das Wetter, den Blitzschlag, der nun zu dieser tosenden See geführt hat und das Schiff an den Felsen hat zerschellen lassen. Typisch ist auch diese Figurenstaffage, sagt man, ne? Also die Figuren, die den Blick auf sich zieht, die etwas erzählen, also hier die Rettung einer unglücklichen Schiffbrüchigen, die auch ihre erotischen Reize natürlich hier zur Kenntnis bringt. Also dieses sich Delektieren an der Katastrophe, ne? Und dieses Hineingehen ins Bild und sozusagen im sicheren Salon nun das auf sich wirken zu lassen, das ist die Tradition, von der sich Géricault völlig abhebt. Vernet ist ein wichtiger Maler, den Denis Diderot sehr gerühmt hat aufgrund der Naturnähe und eben dieser Einfühlungskraft, die er zeigt, die also dem Betrachter ermöglicht, sozusagen die ästhetische Grenze zu überspringen und sich direkt im Erleben der Bildnarration hinzugeben. Ganz anders sieht es aus, wenn wir uns Géricaults Floß nun im Vergleich mit Caspar David Friedrichs Eismeer anschauen, das sich als ein analoges Auswerten der Schiffbruchs Ikonografie bewerten würde, noch abstrakter als Géricaults Figurenpyramide, weil Caspar David Friedrich hier völlig auf Figuren verzichtet und hier allein aus den Eisschollen eine Art von Architektur aufbaut, die hier so eine Art Stufen zeigt, die man, als ob es sich um einen Tempel handelt. Und auch da ist die Diagonale, also dieses sich aufbäumende Eisschollen, ausgewertet zu einem tragischen Moment, zu einem expressiven Moment, zu einem Verweisen auf das Himmlische, was natürlich auch durch den Himmel als Kontrastfolie zu diesem gelb-ockerfarbenen irdischen Bereich manifestiert wird als sozusagen die Zone, die die Rettung verspricht, aber es ist eben nicht ein Inhalt damit verbunden. Also dieses Schiff sehen Sie noch, das hier in die Gischt und die Eisbrocken hier so einbezogen wird. Es ist also hier überhaupt kein anekdotisches Handlungsmoment mehr vorhanden. Und auch hier denke ich, dass man dieses Bild als Bild über die Malerei selbst verstehen kann. Also dass hier ein Monument der Bildästhetik selbst aufgerichtet wird. Ein weiterer Vergleich kann vielleicht noch mal deutlich machen, inwiefern Géricault von der epischen Erzählung abweicht, die jetzt in Poussins Mannerlese gegeben ist, einem durchaus vergleichbaren Bild, das nämlich auch zeigt, wie hier die Israeliten in der Wüste vom Mangel leiden, also die Nahrung fehlt, zur Rettung voranschreitet. Also dieses Bild zeigt ähnlich wie Géricault diesen Prozess, diese Dynamik. Also in der linken Hälfte hier wird noch gelitten, hier wird noch der Mangel verwaltet, also auch durch die Caritas Romana, diese Szene, wo also die Milch der Mutter, also nicht dem Kind gegeben wird, sondern der eigenen Mutter. Also das Bild der Gnade, das damit verbunden ist. Und rechts sehen Sie Figuren, vielleicht können Sie das erkennen, wie ganz rechts männliche Figuren in der Hocke das Manna auflesen, das da vom Himmel gefallen ist über Nacht, und wie ein Mädchen hier sein Gewand aufspannt und das Manna empfängt. Also das ist die Situation der Rettung, also ganz eigentlich analog zu dieser Szene auf dem Floß. Aber diese Erzählung spielt sich sozusagen in einer lateralen Bewegung ab, ne? Also in einer Bewegung von links nach rechts, die also auf dem landschaftlichen Erdreich, ne, also auf diesem Terrain der Wüste, das sozusagen wie eine Bühne verstanden wird, sich aufspannt und eben zentriert ist in Moses und Aaron, die ja um dieses Manna gebeten haben und denen nun diese Bitte erfüllt wurde. Moses und Aaron sind umringt von Israeliten, die sie anbeten, also diese Führer nun ja, adorieren. Auch ähnlich eigentlich wie bei Géricault, wo es um also eine ganze Traube von Personen geht, die an dieser höchsten Figur hängen, also diesen Gestus, den sie macht, diesen Willkommens- oder Grußgestus nachvollziehen. Also wir werden das gleich nochmal sehen können. Wichtig war mir hier zu sagen, dass das Historienbild also nicht in einer pyramidalen Kompositionsfigur erzählt, sondern eben in einer theatralen Situation die Handlung aufspannt. Interessant ist hier, und deshalb ist Poussin eigentlich schon im Barock sozusagen eine fast an die Moderne schon grenzende Ästhetik, interessant ist, dass er hier diese Bewegung, dieses zeitliche Moment so stark macht, was beinahe eigentlich die Einheit schon etwas aufsprengt. Und wir sehen, dass er hier einzelne Motive hier ganz stark macht und die Hauptfiguren, also Moses und Aaron, ganz klein in den Hintergrund setzt, sodass man also beinahe also die Einheit aus den Augen verliert. Aber diese Dreieckskomposition, also hier im Vordergrund der staunende Andächtige, hier mit der Caritas Romana, das Dreieck jetzt der Anbetenden um Moses und Aaron, und hier rechts können wir auch wieder ein Dreieck sehen. Das sind eben geschlossene Einheiten innerhalb der großen Bilderzählung, die aber eben doch ja nicht diese pyramidale Gesamtfigur hat, die nämlich eher entspricht einem Typus, den man hier aus der christlichen Malerei der Sacra Conversazione kennt, also aus einem Figurenbild, also aus einer Anbetungsszene, eigentlich ein Andachtsbild, ein Begriff, der umstritten ist, aber es kennzeichnet doch ganz gut dieses Format, also wo es immer darum geht, dass die Maria als Gnadenbringerin hier um ihre um ihre Fürsprache gebeten wird. Und Sie sehen auch noch mal, dass diese Gesten, also dieses Ausbreiten der Arme, das Zeigen, das Bitten, dass quasi übernommen wird in einer anderen Funktion, in einer anderen erzählerischen Funktion bei Géricault, aber dass es eben um diese Verklammerung von Figuren, um eine zentrale Figur geht, auch bei Géricault, die aber eben nicht mehr wie bei Caravaggio eben der Blickpunkt ist, also dieses Begehren erfüllt. Also weil der Betrachter ist ja in diesem Bild quasi auf der Ebene der Pilger hier, dieser Menschen, die also auch als ganz irdische, als Volk geschildert werden, mit schmutzigen Füßen und so weiter. Also er ist ja der Betrachter auf der Ebene dieses Volks, das diese Madonna anbetet, verehrt. Und der Blick auf das Bild endet also im Anblick dieser Figur, die also die ideelle Mitte darstellt. Und diese ideelle Mitte, die ist bei Géricault eben leer. Darum geht es. Ja, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen deutlicher geworden ist, dass Géricault eigentlich mit diesen verschiedenen, also dass Géricault mit diesen verschiedenen Bildtypen arbeitet, dass er eigentlich also eine solche Pyramidalkonstruktion mit dem Format des Historienbildes verknüpft, dass er eigentlich schon sowas macht, wie die Gattungen zu vermischen, also was wir ja als reflexives Prinzip dann bei Courbet ganz deutlich weiter verfolgen können und was dann im 20. Jahrhundert auch ein wichtiger Punkt ist, Stichwort Verfransung der Gattungen, also die Aufhebung dieser ideellen Einheiten der Bildformate oder Kunstformate. Ja, ich komme nun zu diesem zeitgenössischen Ebenbild, könnte man fast sagen. Also das Floß der Medusa legt es ja nun nahe, eine ähnliche Reminiszenz auf die gegenwärtige Katastrophe, die weit größere Dimensionen hat als den Schiffsbruch einer Mannschaft, sondern gemeint ist hier die Flüchtlingskatastrophe, also die die vor der libyschen Küste etwa verloren gehenden und sterbenden Flüchtlinge, die zum Teil zurückgeschickt werden, zum Teil dann einfach nicht durchkommen. Also diese Katastrophe, mit der wir es gerade zu tun haben, wird ja hier in der Documenta in einem ganz zentralen Werk aufgenommen, einem Künstler namens Guillermo Galindo, der sein Werk, das ist hier dieses zentrale, an Seilen hängende, zweiteilige Werk, der dieses nennt Fluchtziel Europa Havarie Schallkörper. Und dieses Werk besteht aus Überresten von Glas, Faser und Holzbooten, Rettungsring und Paddel aus Lesbos, das D streichen bitte, aus Ziegenleder, Metallrohren, Gummiband, Metallschrott, Cembalo-Saiten, Klaviersaiten und Metall. Hier mal eine Nahsicht. Ja, also das Material dieses Kunstwerk wird also als ein Material geschildert, das identisch ist mit den wirklichen, mit einem wirklichen Bootskörper, der vielleicht stammt von einem untergegangenen Flüchtlingsschiff. Also es wird jedenfalls ausgesagt, dass die Materialien, die hier benutzt werden, zum großen Teil authentische Überbleibsel sind von Katastrophen, die heute in diesen Tagen stattfinden. Und es wird natürlich der Anspruch erhoben, dass dieses Werk nun eine Anklage ist gegen diese Verhältnisse. Ich mache nochmal weiter. Also hier sehen Sie ein zweites Objekt, das wie das andere von der Decke hängt. Und hier nochmal ein paar Eindrücke, die Ihnen zeigen, dass hier auch Saiten, Violinsaiten, gespannt sind, die offensichtlich zum Ausdruck bringen sollen, dass diese Bootskörper auch als Schallkörper, als klingende Körper, als Schallräume sozusagen gemeint sind, woraus ich nur entnehmen kann, dass es vielleicht so etwas wie ein Klagelied sein soll, dass dieses Werk auf diese Weise verkörpert oder zum Ausdruck bringt. Sie sehen also, dass es sich jetzt nicht um eine direkte Anschmiegung an das Historienbild handelt, aber dieser Hinweis des Journalisten geht schon in eine richtige Richtung. Allerdings muss man entgegen seiner Einschätzung sagen, diese sich politisch definierende Kunst knüpft durchaus eben an avantgardistische Techniken und aktivistische Ästhetiken an. Hier möchte ich den Nouveau Realisme ins Spiel bringen, der hier ganz offensichtlich aufgenommen wird in dieser verwitterten Oberfläche des Schiffskörpers, in dem sich also verschiedene Malschichten und Materialschichten sozusagen überlagern. Also das ist eine künstlerische Position, die im französischen Nouveau Realisme von Raymond Ince und Armand nun etabliert worden ist, als Fortsetzung, aber auch Brechung der informellen Ästhetik, also der informellen Abstraktion, des abstrakten Expressionismus, der mit einem solchen Plakat Abriss, ne, sogenannte Décollage, ja aufgerufen wird, aber eben desublimierend gebrochen wird, weil also hier eben der Formcharakter ein Formcharakter ist, der eben nicht mehr verweist auf eine künstlerische Autorität, die hier eine Komposition aufgebaut hat und sei sie noch so formlos, wie wir das bei Pollocks Drip Painting oder bei Wohls haben, das sind ja Künstler, die man damit in Verbindung bringen könnte, sondern das gibt sich als zufällig gewordene ästhetische Struktur, die also entstanden ist durch das Abreißen eines wirklichen Plakats. Ähnlich ist es mit dem Abfallkasten von Jim Dine, also eine Art pervertierte Hommage an den Künstler, der eben nicht als Künstler, sondern eben in Form seiner Abfallutensilien hier gepriesen wird, also extrem verstofflicht wird, also nicht eben als autonomer Künstler geschildert wird. Sie können unschwer sehen, dass es sich hier in dem Nouveau Realisme nicht nur um eine Fortsetzung des abstrakten Expressionismus und der informellen Malerei handelt, sondern eben auch um eine Aktualisierung des Ready-Made von Marcel Duchamp. Also die dadaistische Attitüde geht ein in diese radikale Abstraktion und verstofflicht sie. Also die beiden wichtigsten Linien, die Grundschienen, die Grundimpulse der avantgardistischen Tradition, also auf der einen Seite die Abstraktion, die im informellen Bild sozusagen an die historische Grenze des Bildes überhaupt, des gemalten Bildes kommt, und auf der anderen Seite eben das Ready-Made als Erklärung des Alltagsobjekts, als Kunst, das also ganz Verzicht leistet auf die Kompositionsfigur und aber auch dadurch eben das Kunstwerk als Konzeption reflektiert. Also Duchamps Fountain und seine anderen Ready-Mades, lassen ja erkennen, dass das Kunstwerk eben, oder sie reduzieren eigentlich das Kunstwerk auf den Akt der Entscheidung des Künstlers, dass dies ein Kunstwerk sei. Das ist eigentlich der Schritt, der da gemacht wird, also eine Persiflage, also auf diesen Entscheidungsakt, also auf diese Autonomie des Künstlertums. Also mit anderen Worten, wenn wir eine solche Position anschauen, die in Kassel zitiert wird, die hier reaktualisiert wird, dann sehen wir, dass diese ursprüngliche Position insofern radikal und kritisch ist, als sie mit der Kunst arbeitet, insofern sie die Künstlerautorität zurückweist, desublimiert, insofern sie auch den Prozess der Verfertigung des Kunstwerks, also in diesem Abreißprozess, der hier ja als Prozess wirksam bleibt, also eigentlich mit angeschaut werden kann, genauso wie wir beim Abfalleimer ja auch assoziieren, dass diese Sachen nach und nach dann weggeworfen werden. Also es wird hier ein Prozess in der Echtzeit sozusagen aufgerufen und dennoch eben wird dieser Prozess als in eine ästhetische Einheit überführt. Was wir mit dem Kasseler Werk auch verbinden können, und hier habe ich nochmal diese Nachsicht auf die Seiten eingeblendet, was wir in der Nähe des Nouveau Realisme auch sehen müssen als Tradition, ist Fluxus. Hier Namjoon Paik, der ja auch als erster Videokünstler in der Fluxusbewegung anfängt, eine Bewegung, die dieses Moment der Verzeitlichung und der Materialisierung noch viel stärker aufgreift und entwickelt, denn Fluxus hat viel mit Happening zu tun. Also Fluxus ist eine Kunst, die sich auch ganz stark in Happening-Formen artikuliert hat und dann eben die Objekte als Relikte dieser Aktionen museal ausstellt. Also man muss sich auch hier vorstellen, dass eben das Klavier mit anderen Klangkörpern, wie dem Telefon, dem Wecker, der Alarmanlage und so weiter, dass sich diese Klänge sozusagen als literalistisch alltägliche und als hochkünstlerische mischen. Also insofern ist es eigentlich genau dieselbe Verschränkung und Synthese, wie wir sie im Nouveau Realisme haben, also das Plakat, das eigentlich eine informelle Malerei ist. Also das wird ebenfalls aufgenommen, nur also bleibt doch hier diese Anmutung der Musik, also die Symbolisierung des Brutzkörpers als Klangkörper, bleibt doch sozusagen lediglich zeichenhaft, also als Allegorie stehen. Es findet keine wirkliche prozessuale Entgrenzung des Kunstwerks in die Echtzeit statt, sondern es ist sozusagen eine ganz punktuelle Referenz auf solche symbolischen Gehalte, die man dann in Kassel nun assoziieren mag. Also das ist eigentlich der Anschluss an die Historienmalerei traditioneller Art, dass eben alle Bild- oder Kunstelemente oder Werkelemente und wenn sie auch noch so literalistisch stofflich sind, hier in diesem Kasseler Werk nun repräsentieren, also direkt repräsentieren, etwas, was außerhalb der Kunst liegt, nämlich diese Flüchtlingskatastrophe. Also diese Verengung auf diesen referenziellen Wert, also auf diese Repräsentation, deren Gelingen überhaupt nicht in Frage gestellt wird und die als bloß zeichenhafte sozusagen appliziert wird, das würde ich als einen Hinweis darauf sehen, dass das eben diesen Anspruch, diesen kritischen Anspruch nicht erfüllen kann, weil es eben keine wirkliche, und da hat der Rezensent wieder recht, keine wirkliche inhaltliche Fortsetzung der kritischen Positionen der Avantgarde ist, sondern diese nur sozusagen zitiert, um sozusagen sagen? Also natürlich kann man nicht mehr zurückkehren zur Historienmalerei, also man muss sich schon eben zeitgenössisch modern geben, wobei dieses zeitgenössisch modern eben eine Position ist, die vor 60 Jahren aufgebaut worden ist. Noch eine dritte Ebene wird zitiert, nämlich das Hängen dieser Bootsteile ist etwas, was wir seit dem Mobile von Alexander Calder kennen, der schon in den späten 30er Jahren diese bewegliche Kunst, also die Plastik, zu etwas umschmiedet, was sich im Raum bewegt durch die Bewegung der Luft. Also hier die Plastik, die traditionell eben ein Monument ist, das auf der Erde steht und einen Sockel hat und insofern auch der Gestalt, der menschlichen Gestalt anverwandelt ist, der diese Skulptur, diese Qualität von Kultur Skulptur völlig zurückweist, indem er nun die Skulptur in Raum und Bewegung entgrenzt und sie ja mit dieser Dynamik der Echtzeit ausstattet. Also diese Verzeitlichung des Kunstwerks, die extrem wichtig ist, auf die wir ja schon zu sprechen kamen, ist mit Calders Erfindung gegeben. Jeff Koons hat darauf auf ganz andere Weise zurückgegriffen, indem er dieses Mobile dann nicht mehr im ätherisch autonomen Hochkunstbereich allein belassen hat, sondern eben etwas zitiert wie Geschenkanhänger, also dieses Aufhängen nun nochmal anders konnotiert, desublimierend konnotiert, also hier diese von Calder noch nicht in keinster Weise, oder ja, man kann schon auch sagen, man kann in die Richtung gehen, weil man müsste gucken, was sind das für Formen, die er benutzt. Aber Koons als zeitgenössischer Künstler geht natürlich in dieser Materialisierung viel weiter, indem er diese Alltagsobjekte monumentalisiert und sich hier diesen wahren Charakter der Kunst konfrontiert, während, und das wäre eben die Kritik an diesem Kasseler Werk, ja, dieses Kasseler Werk, sozusagen diese Gegenwart des warenförmigen Kunstwerks, also dieses Verlusts von Kunstwelt als einem Gegenentwurf zur schnöden Wirklichkeit, also das erleben wir ja alle, ne? Das ist sozusagen nicht mehr aufrecht zu erhalten, dass der Kunstmarkt ein anderer Markt wäre als der Warenmarkt. Also das ist jedem klar, dass das nicht mehr säuberlich zu trennen ist. Und insofern finde ich, ist Jeff Koons der politischere Künstler, der nun diese Warengesellschaft nun konfrontiert und sich mit ihr auseinandersetzt und dieser natürlich auch die avantgardistischen Techniken aufnimmt, aber für meine Begriffe doch viel überzeugender und mit einer Evidenz ausgestattet, die dem Kasseler Werk als einem eklektizistischen nicht eignet. Also das wäre meine These. Also ich denke auch, dass das Hängen der Schiffskörper also in sich keinen Sinn macht, ne? Weil es ist, also hängt es mit dem Thema zusammen, ne? Also wie bei Koons, der hier Geschenkanhänger meint und damit eine Plausibilität dieses Hängens herstellt, noch ist wie bei Calder jetzt eine filigrane Beweglichkeit dieser Bootskörper in irgendeiner Weise gegeben. Ne? Also man kann die jetzt nicht, oder man ist jetzt nicht so gedacht, dass man die hin und her schaukelt. Also ich sehe gar keinen Sinn in dieser Aufhängung. Ne? Also es ist sozusagen dieser Verlust von einer evidenten, in sich schlüssigen ästhetischen Form, den man in doch vielen Werken der Documenta erleben kann. Und ich werde darauf zurückkommen. Ich möchte hier dran anbinden, nochmal den Rekurs. Ich werde jetzt weiter fortschreiten, dann in Richtung Courbet. Ich hatte schon erwähnt, und das ist in diesem Zusammenhang wichtig, und das schließt auch nochmal diese verkürzte Zeichensprache dieser sogenannten politischen Kunst auf. Ich hatte schon erwähnt, dass eben im 19. Jahrhundert die Massenkunst, die mediale Kultur oder wie man auch sagt, visuelle Kultur entsteht, also eine Kunst, die ganz bewusst für die Massen gemacht ist und eben auch deutlich ideologischen Charakter hat, also etwa wie die Kunst, die Schlachtenmalerei, die eben in Versailles in verschiedenen Sälen ausgestellt worden ist und wo sich die Betrachter dann delektieren können an den Heldentaten ihrer Nation, ne, also die imperialen Bestrebungen des Staats, der französischen Monarchie, also die Ambitionen in Nordafrika, aber auch eben auf die Geschichte bezogen, der Kampf gegen England. Also das sind alles eben ganz klar politische Themen, die aber im Sinne eben von staatstragendem staatstragender Einfühlung gemeint sind, also nicht in irgendeiner Weise kritisch genannt zu werden, versprechen. Und hier stellt sich ja die Frage, weil sowohl Künstler wie Eugène Delacroix als auch Künstler wie Horace Vernet, also ein proto-avantgardistischer Künstler und ein Künstler, der sich also populärkünstlerisch aufstellt, eher, also wie jeweils eben das Verhältnis hier zu einer kritischen Qualität von Kunst gesehen werden kann. Und ich hatte hier zitiert einen Autor aus dem Sammelband Macht der Bilder, Bilder der Macht, der nun meint, in diesem Überschaubild von Horace Vernet, die Eroberung von Konstantin, nun eine subversive Qualität ausmachen zu können, die er festmacht. Und ich habe das vorgetragen, weil mir scheint, das ist ein ganz verbreiteter Irrtum. Also weil er meint, in dieser Abkehr von einer Simultanität, von einer ästhetischen Einheit, die ja Delacroix noch gibt, also auch eben in einem Rekurs auf eine traditionelle malerische Einheit noch gibt. Also das Argument läuft so, dass nun diese Aufspaltung des Bildes in einzelne prozessual erschließbare Teilhistörchen, Teilgeschichten, dass dieser Verlust des Ganzen und dieser Zwang, der den Betrachter dazu bewegt, nun Einzelheit für Einzelheit zu schildern und das Bild eigentlich zu lesen, in einem Zeichenleseprozess sich anzueignen, das wird hier als subversive Qualität verstanden, weil sie gegen die Autonomie der Kunst gegen die Autonomieästhetik etabliert, gegen die traditionelle, eigentlich aber auch erst um 1800 erkannte Autonomie der Kunst auftritt. Damit, das war mein Argument, mit dieser Allianz von Sehen und Lesen, die bis eben in die Gegenwart, in die poststrukturalistische Gegenwart hinein, diesen Triumph über die Autonomie der Kunst feiert, verteidigt eigentlich die Kulturindustrie, die hier entsteht, also mit einer kinematografischen Aufspaltung des Einheitsbildes, die sich eben über eine Kette von Einfühlungserlebnissen erschließt oder entwickelt. Also das ist ja eigentlich der Hollywood-Klassiker, ist eben sozusagen die Nachfolge, die eben den Film zugänglich macht als eine Kette von Einzelepisoden. Ja, also das wäre das Thema Kitsch natürlich, also eine solche neue Ästhetik für die Massen nähert sich dann eben der Qualität des Kitsches, der ja ein Faktor der Massenkultur ist und in dieser Weise von Greenberg, aber auch von Adorno kommentiert wird. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und dieser Kitsch-Charakter würde also darin bestehen, dass dieses Bild von Horace Vernet eben nicht wie Delacroix' Bild auf das Bild als Bild, also auf den medialen Charakter rekurriert, also in der malerischen Komposition hier sozusagen das Bild als Bild ausstellt, sondern eben sich beschränkt auf eine veristisch präzise, quasi fotografische Einzelschilderung von Begebenheiten. Das wäre das Moment der Transparenz, der fotografischen Transparenz von kulturindustriellen Erzeugnissen, die also sozusagen direkt durchzuschauen erlauben auf das, was in ihnen dargestellt wird, die also diesen Mediencharakter vergessen machen und insofern eben auch die kontemplative Haltung des Betrachters zunichte machen. Denn der Betrachter ist ja fortgerissen von diesem Prozess der Zeichenkette und er wird zu einem zerstreuten Rezipienten, wie es Benjamin ausgedrückt hat. Also hier berühren wir dieses Thema Avantgarde und Kitsch, auf das wir noch zu sprechen kommen. Und die Konklusion daraus wäre eben, dass Delacroix, auch wenn er reaktionäre Bilder malt, wie irgendwie eine Schlacht von der Franzosen gegen die Engländer, als Künstler trotzdem eben kritisch und radikal ist. Also dass es nicht an einem Thema hängt, das hier dargestellt wird, sondern an der Art und Weise, wie mit dem Verlust der traditionellen Repräsentation umgegangen wird. In diesem Sinne wenden wir uns jetzt wieder der Argumentation von Clark zu, der in seinen frühen Büchern der absolute Bourgeois und der absolute Bourgeois und wie heißt das zweite, also das zweite Buch über Courbet. Also diese Bücher aus den 70er Jahren sind hier jetzt mal so ein bisschen Thema. Clark fragt sich in diesen klassisch-sozialhistorischen Werken, ob es denn eine Kunst der Revolution gäbe. Also ob es eine Kunst der Februarrevolution oder eine Kunst der Juni-Rebellion gäbe. Also Sie erinnern sich, ich hatte das schon ein bisschen geschildert, dass die 48er-Revolution sich aufspaltet in die Ausrufung der Republik, die dann und dann im Juni in die nochmal eine neue Explosion entfaltet auf der Grundlage einer proletarischen sozialrevolutionären Revolution, die dann sozusagen wieder die Restauration auf den Vormarsch bringt. Ja, deshalb die Frage, gab es eine Februarkunst und eine Junikunst? Dagegen stelle ich nochmal Adornos These, unter den Vermittlungen von Kunst und Gesellschaft ist die stofflicher, die Behandlung offen oder verhüllt gesellschaftlicher Gegenstände, die oberflächlichste und trügerischste. Also Adorno würde diese Frage gar nicht stellen, ob es eine Februarkunst oder eine Junikunst gibt, weil er nicht davon ausgeht, dass der Bezug auf einen bestimmten Stoff, die Kunst nun kritischer oder politischer macht. Er würde sozusagen diese Anbindung an den Zeitkontext in dieser punktuellen Weise nicht machen. Es ist natürlich so, dass auch Adorno natürlich jetzt nicht aus der Geschichte aussteigt, das muss ich an der Stelle schon auch noch hinzufügen. Auch Adorno geht davon aus, dass die Kunst eine wesentlich andere wird nach der Französischen Revolution. Also auch Adorno hat einen ganz bestimmten Begriff von Ästhetik, der Ästhetik eben nicht mehr als statisch normative, in einem System darstellbare meint, sondern eben eine strukturelle Veränderung der ästhetischen Textur natürlich im Zuge der historischen Veränderungen sieht. Nur sozusagen die punktuelle Beziehung sozusagen von Kunst auf Tagesereignisse, also auf Abschnitte jetzt dieser revolutionären Prozesse, das wäre jetzt für seinen Fragenzusammenhang verfehlt. Also Clarks Frage setzt eben im Unterschied dazu voraus, dass politische Kunst sich in den Dienst der politischen Revolution stellt und kommt dann aber zu dem Ergebnis, dass diese offizielle revolutionäre Kunst dann eigentlich nicht überzeugt. Ja, das kann man sich schon mal, das Problem kann man sich schon auch klar machen anhand der Theorie der entfremdeten Arbeit, die ja in derselben Zeit formuliert wird von Karl Marx nach 1844, der ja in diese revolutionären Wirren einbezogen ist und ins Exil gehen muss und da überhaupt merkt, also auf welche ideologischen Barrikaden er stößt. Insofern kreiert er dann überhaupt diesen Ideologiebegriff neu. Also man muss sich eigentlich schon mal klar machen, dass diese Frage, kann es eine Kunst der 48er-Revolution geben, also eine Kunst, die nun per se revolutionär ist und sich diesen revolutionären Standort nun der jeweils Rebellierenden zu eigen macht, kann es das geben. Wenn man dagegen die Theorie der entfremdeten Arbeit hält, dann muss man eigentlich auch den Schluss ziehen, dass auch der Künstler nicht einfach Herr über sein Produkt ist, also dass auch er nicht einfach weil er bestimmte Intentionen oder eine ganz bestimmte Parteizugehörigkeit oder eine ganz bestimmte politische Anschauung hat, diese oder diese Kunst macht. Also eigentlich ist mit der Theorie der Entfremdung, wie sie Marx entwickelt hat, eben auch diese Intentionsanalyse oder die Weltanschauungsinterpretation der Kunstgeschichte, die ja klassisch ist, eigentlich aus den Angeln gehoben, weil man doch davon ausgehen muss, dass sich der eigentliche, auch der künstlerische Prozess, genauso wie der historische Prozess, sich hinter dem Rücken seiner Produzenten ereignet und nicht sozusagen abholbar ist oder ablesbar ist aus dem Bücherschrank des Künstlers, sage ich mal salopp, oder also aus den, also nicht sozusagen erschlossen werden kann, dadurch, dass man nun sich fragt, und das ist Clarks Frage, wie war denn nun der politische Standpunkt der Künstler im Einzelnen, ne? Also aus Tagebüchern, Briefen und irgendwelchen Quellen nun zu erschließen, wie, was der Künstler eigentlich gedacht hat und daraus sozusagen seine Kunst zu deuten, das ist mit einem materialistischen Ansatz, der sozusagen diese Idee des Subjekts als einem autonomen Subjekt und das Herr seiner Produktion ist, das ist eigentlich mit einer solchen Theorie in Frage zu stellen. Also auch klar kommt dann eben entgegen seinem Ansatz sozusagen zu dem Ergebnis, dass es eigentlich eine überzeugende Kunst der Revolution, der 48er Revolution, sofern sie eben von den offiziellen Behörden der Republik in Auftrag gegeben war, also mit direktem Bezug auf die Revolution, dass es eine solche Kunst als evidente, als überzeugende nicht gibt. Also er arbeitet genau auf, ne, aus den Quellen diese Geschichte der Revolution und der Rolle der Kunst darin und eben er identifiziert die Parteizugehörigkeiten und so weiter. Er schildert auch, das ist ganz interessant, das ist natürlich ein ganz konventionell gemaltes Ganzfigurenbild, das nun einen Arbeiter zeigt, also in einer der Kleidung, die ihn als Arbeiter erkennen lässt, Arbeiterbluse heißt es, der hier einen Plünderer, da steht also auf dieser Draperie, die eine Leiche verhüllt, steht Plünderer draus und gemeint ist, oder der Arbeiter wird so lange heroisiert, solange er, das ist das Argument, das Clark hier herausholt, der Arbeiter, der Proletarier wird heroisiert, solange er die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse schützt, ne, also hier sich als Garde hier davor stellt und verhindert, dass geplündert wird. Also das ist so ein interessanter Punkt in diesen sozialhistorischen Analysen, die Clark macht. Er untersucht dann auch einen Wettbewerb, der 1948 gemacht worden ist und in dem die Künstler eben Werke einreichen mussten, die die Republik allegorisch darstellen. Und also aus dem ganzen, aus einer Unzahl von sehr wenig überzeugenden Werken wählt dann Clark einige aus und er beschreibt dann dieses Bild von Armand Cambon zum Beispiel. Und zu Recht wird hier hervorgehoben, dass eben diese Allegorie ja quasi surrealistisch anmutet, also eine ganz merkwürdige Verfremdung hier stattfindet, also in dieser Aufzählung von Symbolen, die eben Egalität und so weiter Fraternität darstellen. Und das kann ich jetzt, also ich glaube, das ist evident, dass es sozusagen, wie viele allegorische Bilder auch der Französischen Revolution, eigentlich ein merkwürdiger Archaismus ist, also eine seltsame Stilisierung, die als Kunst nicht überzeugt, auch wenn sie ihren Inhalt doch sehr klar vorstellt. Ganz anders geht Honoré Daumier mit der Aufgabenstellung um. Honoré Daumier ist nun einer der Künstler, der rausfällt aus dem Katalog der offiziellen Revolutionsmaler und der eben deshalb auch als radikaler Künstler geschätzt wird. Daumier stellt auch die Republik, die Throne der Republik, also eine Allegorie dar, aber er bricht das eigentlich satirisch, indem er eine Mutter, die stillende Mutter, die Republik als stillende Mutter darstellt und hier ein drittes Kind sozusagen ohne die Milch auskommen muss und stattdessen also die Wissenschaft anscheinend erprobt. Also das ist natürlich der typische Witz von Daumier, den Sie auch in diesen ganz berühmten Satiren auf den Bürgerkönig Louis-Philippe sicherlich schon mal gesehen haben, den er gerne als Birne darstellt. Also für Daumiers Kunst, und das ist eben für ihn kennzeichnet, gilt, dass er nicht eben plastisch Körper bildet, also dass er eigentlich die Körper, wenn Sie ein solches Bild anschauen, dass er hier die Substanz der Volumen eigentlich auszehrt und die einzelnen Figuren karikaturistisch verfremdet, karikaturistisch entleert, so in diesem Bild des Ecce Homo, also einer christlichen Ikonografie, die den Moment meint, in dem Christus vor das Volk geführt wird und also das Volk ja dafür stimmt, dass es den Barabbas freilässt und nicht Christus. Also diese Szene, wo Christus vom Volk selber verurteilt wird, was Daumier natürlich mit einem bestimmten Hintersinn, also sicherlich mit Rekurs auf die zeitgenössischen Verhältnisse aufnimmt und was er aber nicht eben mit einem plakativen zeitgenössischen Inhalt auflädt, sondern das Politische daran ist doch eher die Entscheidung, hier das Gewicht des Bildes ganz auf dem Vordergrund zu lassen, wo man eine Menschenmenge sieht, also ein Vater, der sein Kind auf den Armen trägt und hier zeigt auf Christus, also ein Zeigegestus, der die ästhetische Komposition des Historienbildes ja aufgreift. Ich hatte Ihnen am Anfang mal gezeigt, wie eigentlich das Historienbild sich artikuliert durch Zeigegesten, durch Blick und angeblickt werden. Also dass das schon bei Masaccio, dass Masaccio eigentlich die Bildnarration gründet, indem er im Bild selber die Kunst aufrichtet, also etwa bei der Schattenheilung Petri, also das Wundergeschehen deutlich macht, indem er eine Schar von Jüngern darum komponiert, die nun dieses Geschehen durch ihre Reaktionen spiegeln. Also diese Blickbewegungen und Gesten und Gebärden, die artikulieren das Historienbild und das wird hier konterkariert. Das wird hier konterkariert dadurch, dass diese Geste des Vaters, der so als ganz grobschlächtige Figur gegeben ist, genau wie die anderen Figuren, die so ihre Hälse recken, und hier der Junge, der sich so an einem Sockel, an einen Sockel hängt, um besser sehen zu können. Also was Daumier hier vorführt, ist der Voyeurismus, sensationslüsterne Verhalten des Publikums. Also es geht nicht darum, jetzt wie bei Masaccio und folgendem, hier sozusagen das heilige Ereignis nun in seiner Wichtigkeit zu zeigen, sondern es geht um die Darstellung der Masse, die hier karikaturhaft verzerrt wird. Also es geht eigentlich um eine Desavouierung dieses Themas. Also es gibt keine wirkliche Beziehung zwischen dem Vater und dem Geschehen, dem ausgestellten Christus. Ja, hier noch zwei weitere Beispiele von Künstlern, die nun in Clarks Betrachtung als revolutionäre Künstler geschildert werden, auch wenn sie eben nicht unbedingt jetzt von der Regierung selbst beauftragt worden sind oder hier die richtige politische Einstellung haben. Auch bei Millet, bei seinem berühmten Sämann, auf den ja Van Gogh wieder zurückgekommen ist, merkt man, wie eigentlich die Tradition der Pastorale, in die dieses Bild des Bauern, der sät, eingezogen ist, wie diese Idealität der Pastorale bestritten wird, dementiert wird, desavouiert wird, dass er eine absichtlich linkische Darstellungsweise sucht, eine Gewalt und Schroffheit der Darstellungsweise, die ja, zum Teil von den Zeitgenossen auch als Verkörperung des modernen Proletariats verstanden worden ist. Aber man hat dieses Bild auch immer noch als doch ja, im Rahmen von Pastorale verstehbar gefunden, obwohl es eben diese ja, rahmensprengende Vulgarisierung des Motivs zeigt. Man hat es eigentlich so Clark gar nicht richtig, also in dieser radikalen Ästhetik wahrgenommen. Also die Kritiker hätten, das zeigt er und das finde ich überzeugend, die Kritiker der Zeit hätten also verkannt, dass es um die Auslöschung von Ausdruck und Bewegung gehe. Also dass eher die Verdinglichung, die Entfremdung der Arbeit und so dargestellt wird. Keiner hätte also Anspannung und Zwang gesehen. Also Ähnliches kann man sicherlich zu Honoré Daumiers Wäscherinnenbilder sagen, also wo hier alles in eine Kontur eingeschlossen wird, die Beschwerlichkeit dieser Arbeit also rein in dieser niedergedrückten Körperhaltung zeigt. Ja, die Frage, die sich dann aus diesen Betrachtungen von Clark ergibt, formuliere ich, zitiere ich: Wie sollte er, der revolutionäre Künstler, ein Kunstwerk produzieren, das nicht einen Monat auf einer Staffelei in einem Atelier im Salon bleiben und seine Tage dann an der Wand einer herrschaftlichen Wohnung im Faubourg Saint-Germain beschließen würde? Bei Saint fehlt ein I und auch sonst war hier nicht alles ganz richtig. Also, ein weiteres Problem, das eben auf die Produktionssituation des Künstlers verweist, mit der hatten wir uns bei Menzel auch mal kurz unterhalten, also dass es ja auch schwierig ist, sich als Künstler zu erhalten und nicht gleichzeitig also auf die Interessen und die Kaufwünsche von Auftraggebern Bezug zu nehmen und diesen zu entsprechen. Also wie kann sich eigentlich diese Radikalität einer politischen Kunst überhaupt durchsetzen in einer Zeit, wo eben eigentlich schon die Restauration wieder die Vorherrschaft errungen hat. Also das ist jetzt sozusagen der Blick in den Produktionsprozess, den Clark dann bei Courbet thematisiert, der ihn als politischen Künstler am meisten überzeugt, wobei er sich allerdings nur auf die Bilder von 1850-51 bezieht und eigentlich die weitere Entwicklung von Courbet ausklammert. Also er meint, wenn es irgendeinem Künstler gelungen sei, die Voraussetzungen für revolutionäre Kunst zu schaffen, dann Courbet, so heißt es, Seite 271. Ja, allerdings eben unter dem Vorbehalt, dass er zum Beispiel dann die Versuche von Courbet bei der Weltausstellung 1855 einen eigenen Pavillon zu bekommen und hier sich also ganz deutlich mit bürgerlichen Auftraggeber wie dem Brouillas zu verbinden. Also diese ganze Geschichte, die ihn ja doch sehr stark anbindet an das bürgerliche Publikum, die wird ausgeschlossen. Courbet wird aber auch bei Clark nun als der revolutionäre Künstler des 19. Jahrhunderts schlechthin deshalb so beschrieben, weil er eben nicht vordergründig revolutionäre Themen zeigt, sondern sich ja auf den Alltag und auf eine ja, eine ganz bestimmte Malweise konzentriert und also sowas wie Entfremdung auch zeigt. Also das kann man an dem Bild der Steinbrecher, der Steinklopfer schon sehen. Also auch im Verlauf der Skizzenarbeit, des Produktionsprozesses wird deutlich, wie Courbet also immer stärker diese Identifikationsmöglichkeiten verstellt, indem er die Figuren anonymisiert und immer weiter verschattet und vom Betrachter abwendet. Also das ist ein Bild, das wieder die Rückenfigur qualifiziert als bildkritisches Instrumentarium. Aber ganz besonders wichtig ist das Begräbnis von Ornon. Sein Begräbnis, also ich zitiere Théophile Gautier, der ihn stark kritisiert hat, sein Begräbnis in Ornon nimmt eine ganze Wand des großen Salons ein, womit er einer bescheidenen Trauerzeremonie das Ausmaß einer historischen Szene verleiht, die in die Annalen der Menschheit eingegangen ist. Also das kennzeichnet sehr gut schon das Skandalon dieser Darstellung, die im Großformat, das eigentlich nur ganz wichtigen politischen Ereignissen oder eben mythologischen Themen vorbehalten war, hier einen provinziellen Ritus schildert, eines Begräbnisses, von dem man noch nicht mal weiß, wem es gilt, ne? Weil die Person, die hier begraben wird, also offensichtlich ohne Rang und Namen und eigentlich traditionell nicht bildwürdig wäre, also deren Begräbnis nicht bildwürdig wäre. Also schon darin allein, also doch in der Wahl des Themas, ist hier eine ja doch kritische, politische Aussage gemacht. Proudhon, also zu dem ich jetzt kurz komme, als der romantische Sozialist, mit dem Courbet bekannt war, Proudhon hat die Idee des Begräbnisses begrüßt, auch wenn gegen alle Regeln verstoßen werde. Also die Person, ich hatte das schon ausgeführt, also eine Art Relief bilden und hier gar keine Tiefe, keine räumliche Organisation zustande kommt. Also die scharf gezeichneten Köpfe zu sehr nach vorne kommen. Es werden also technische Mängel der Zeichnung moniert. Ja, trotzdem ist Proudhon geneigt, sich über diese Formfehler hinwegzusetzen, um eine Art alternativen Idealismus zu dekretieren, nämlich die Kunst als eine idealistische Darstellung der Natur und unserer selbst, also als alltäglichen Bürgern, mit dem Ziel der physischen und moralischen Vervollkommnung unserer Gattung. Also Geschichte wird von Proudhon verstanden als Geschichte der göttlichen Vernunft, also ein Fortschritt, der unaufhaltbar ist und also aufgrund ein Konzept, das Marx stark kritisiert hat. Ich werde das vor allem an diesem Bild noch mal etwas kurz deutlich machen. Ein weiteres Bild, das aus der sogenannten Trilogie des Realismus stammt und die Rückkehr der Bauern schildert, ein Bild, das eben auch von Proudhon für seine Grundlagen der sozialen Bestimmung der Kunst reklamiert wird, ein Werk, das er geschrieben hat und das eine erste sozialgeschichtliche Ästhetik liefert, also in dieser Weise eines romantischen Sozialismus, für den, wie Sie gleich sehen werden, Courbet nun hinhalten muss, also für den er in Anspruch genommen wird. Sehen Sie, wie ungewöhnlich eigentlich diese Komposition ist, wie statuarisch, wie beziehungslos eigentlich diese Figuren wirken, jede für sich, in sich versunken, also ohne einen räumlich plausiblen szenischen Zusammenhalt. Das ist aber bei Proudhon kein Problem. Ich lese vor, Seite 177 aus dem Buch Von den Grundlagen und der sozialen Bestimmung der Kunst. Die Szene spielt sich um 1830 ab, kurz vorher oder kurz danach unter der konstitutionellen Charta mindestens 30 Jahre nach der ersten Revolution. Im Vordergrund zeigt sich ein Mann in langem Gewand, Kniebundhose, Dreispitz, den Regenschirm unter dem Arm, die Pfeife im Mund, vor sich ein Mastferkel. Weiter weg reiten zwei Bauern in Kitteln auf Pferden, die sie ebenfalls vom Markt zurückbringen, der eine reiferen Alters in ernster Haltung, der andere jung, das Gesicht einem Mädchen zugewandt, das mit dem restlichen Tross im Hintergrund folgt. Das ist allerdings nicht mehr vorhanden. Da hat Courbet in einer Übermalung des Bildes diese Figur, die also auch am rechten Bildrand noch schwach zu erkennen ist, die hat er weggelassen, also darauf bezieht sich diese Beschreibung noch. Andere führen Ochsen und so fort. Ich lasse diese Details beiseite. All das hat wenig Spannendes an sich. Und mit unserer Gewöhnung an Kirchenbilder, Themen aus der alten Geschichte, dem Shakespeare'schen Drama oder der griechischen Mythologie, fragt man sich, ob man da ein Herbergschild oder ein Bild für die Markthalle vor Augen hat. Der Maler, so sagt man sich, bedurfte keiner großen Vorstellungskraft, um das alles auszudenken. Und wozu sind diese Trivialitäten gut? Gehen wir auf den Jahrmarkt in den Pferdestall, dann sehen wir genau dasselbe. Jedoch, diese Leute unterhalten sich, sie reden miteinander und wir können aus ihren Gesichtszügen erraten, wenn schon nicht, was sie sagen, so doch zumindest, was sie denken. Vielleicht ist das schon spannender. Der Mann mit dem Schwein erklärt sich schon aus der Art, wie er herausgeputzt ist. Er ist ein kleiner Grundbesitzer, der schon im Frühjahr an seine Wintervorräte denkt. Er war unter den 18- bis 25-Jährigen, die 1793 eingezogen wurden, war am Rhein und hat von dort die Angewohnheit zu rauchen mitgebracht. Er ist in Besançon auf den Markt gegangen, zunächst um Nahrungsmittel einzukaufen, dann um die fällige Quartalszahlung einer kleinen Pension abzuheben, die er im Krieg gegen die Emigranten erworben hat. Zurück von seinen Feldzügen hat er das Landleben wieder aufgenommen und man wird in ihm kaum einen Helden der Republik vermuten. Sein Aussehen hat ganz und gar nichts Martialisches. Der heimgekehrte französische Soldat ist ein dummer Junge, wie vorher auch. Jedoch, man täusche sich nicht, so wie man ihn sieht, mit seinem Schwein beschäftigt, die Pfeife zwischen die Zähne geklemmt, hat dieser gute Mann unerschütterliche Ansichten. Ein Fehler, der ihm 1789 eingeimpft wurde. Er ist starrköpfig und wenn das Erdbeben der Revolution kaum nach seinem Geschmack war, so hegt er doch größeren Groll gegen das Ancien Regime und bei der Juli-Revolution von 1830 schart er sich als einer der ersten gegen Priester und Adel um die Trikolore. Das geht jetzt immer so weiter, also auch die übrigen Personen werden, also die Gedanken der übrigen Personen werden imaginiert und es werden also die sozialen Milieus und Identitäten hier ausgemacht und das Ganze läuft dann zu auf eine Charakterisierung des Juste Milieu, also der goldenen Mitte, also der bürgerlichen Mitte, die hier in ihren Vertretern für Proudhon präsent ist, also sein eigenes Ideal einer auf dem Lande herrschenden mittelständischen Gesellschaft, die nun als Korrektiv gedacht wird zur städtischen, kapitalistischen Gesellschaft. Das versucht er jetzt in diesem Bild aufzufinden. Also das geht noch seitenlang so weiter und Sie merken, dass er aber in diesem Versuch hier eine Art von Ideenmalerei, nun im Sinne eines romantischen Sozialismus zu sehen, dass er mit diesem Versuch doch sehr stark an dem Bild vorbeigehen muss oder eben nicht seine entscheidende Relevanz, seine entscheidende Struktur wahrnimmt, die ja darin besteht, dass diese Bildfiguren eben keinen Kontakt aufnehmen und auch sehr ausdruckslos wirken, während er nun Persönlichkeit und soziale Beziehungen hier hinein denkt. Also das ist sozusagen dieser Versuch, der eigentlich der Kunstgeschichte vorausgeht, also in solchen modernen Bildern dann doch einen Text zu entdecken, eine ikonografische Bedeutung zu erschließen, die jetzt sozusagen aus den politischen Begebenheiten, die hier vorausliegen, zu erschließen wäre. Also das als Negativfolie sozusagen für unsere Lektüre, die nun also auch an diesem Bild nochmal festzuhalten hätte, dass auch Courbet wie Géricault und vielleicht etwas weniger Delacroix eben ganz entscheidende Verdikte, ganz entscheidende Attacken gegen das Historienbild und auch gegen das Genrebild führt. Denn dieses Bild ist ja weniger mit der Tradition der Historienmalerei vergleichbar als mit der Tradition der Genremalerei, die wir uns an Rembrandts Nachtwache vielleicht im Vergleich nochmal vor Augen führen können. Also auch da geht es um die Darstellung einer bürgerlichen, eines Vereins, einer Gruppe, einer Einheit, einer Wache, einer Bürgerwache, Gilde, eines Schützenvereins, der hier zum Aufmarsch sich bereit macht und umringt wird, auch von Bürgern, die sich hier zum Teil eben reinmischen militärisch gekleideten Schützen. Also wenn Sie dieses Bild von Rembrandt anschauen und mit der niederländischen Kunst wird Courbet in seiner Zeit schon stark verglichen und es ist sicherlich so, dass er eben in seinem Realismus, in seiner Hinwendung zu alltäglichen Sujets nun auf dieses Vorbild der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts rekurriert. Dann wird aber doch trotzdem dieser Unterschied wirksam, auch wenn man gewisse protomoderne Züge auch bei Rembrandt schon sehen kann. Die sind in einem sehr ausführlichen Aufsatz von Jürgen Müller ablesbar, den ich Ihnen empfehlen möchte. Jürgen Müller, der hier bereits subversive Qualitäten bei Rembrandt ausmacht, also in dieser szenischen Zusammenfügung nun dieses Gruppenporträts, das aber doch eben dieser szenischen Vereinheitlichung zugleich widerspricht, weil eigentlich dieses zentrale Moment, dass wie der Kapitän zum Aufmarsch bläst, ruft, also er macht ja so die Geste, dass man sich sammelt, ne? Also dieses sich sammeln zum Losmarschieren, das ist eigentlich das Moment, also das narrative Moment, dem die ganze Szene untergeordnet wird und mit Hilfe dessen es Rembrandt gelingt, nun nicht ein langweiliges Gruppenbild, so wie man das bis dahin gemacht hatte, also eine statuarische Reihung von Gildemitgliedern hier zu machen, sondern die eben im Sinne einer Narration lebendig in einen szenischen Zusammenhang zu setzen. Aber, wie Jürgen Müller herausarbeitet, es sind verschiedene ganz komplexe Momente in diesem Bild vorhanden, die diesem fruchtbaren Augenblick, also diesem Fokus widersprechen, weil eigentlich deutlich wird, dass nur die wenigsten Bildfiguren sich wirklich auf diesen Kapitän und den Leutnant ausrichten, also die Blickbeziehungen und Gebärden, ne, auseinanderlaufen und damit eigentlich auch diese klassische Historienbildkomposition schon desavouieren. Aber im Vergleich zu Courbet ist ja schon die Tiefe und die Raumorganisation imponierend, die Courbet ganz zurückschraubt und die deutlich macht, im Vergleich, wie stark er eigentlich alles in den Vordergrund holt, wie enorm er das Bild verflächigt und eben einer perspektivischen Konstruktion zuwiderhandelt. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal zurück. Ja, hier war nochmal eine Folie zu Proudhon, die Sie sich anschauen können. Also dieses Buch Philosophie des Elends, das Marx kritisiert hat mit dem schönen Titel Das Elend der Philosophie. Und ja, also da ist jetzt leider das gar nicht aufgeführt, was ich zitiert habe. Aber Sie sehen, dass Courbet freundschaftlich verbunden war mit Proudhon und ihn hier in einer ländlichen Idylle, hier in seinem Wohnhaus malt, also sozusagen als Widerschein seiner sozialen Utopie, die sich eine gerechte Gesellschaft sozusagen auf dem Land vorstellt, wo also ein gerechtes Tauschverhältnis zwischen den Gesellschaftsmitgliedern stattfindet. Also eigentlich etwas, was auch mit dem rousseauischen Gedanken des Zurück zur Natur verbunden wird. Ja, das nur noch mal kurz. Das kann ich jetzt hier nur noch mal ankündigen, dass ich jetzt auch eben den Zeitgenossen Courbets Karl Marx hier noch mal einführen möchte mit, mit dem Kapital vor allem, aber auch mit dem Manifest der Kommunistischen Partei. Sie sehen, dass das genau um diesen Zeitpunkt, also um die Zeit der Trilogie des Realismus herum geschrieben wird, dieses Kommunistische Manifest. Und dieses Kommunistische Manifest fängt mit diesem Satz an: Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Dazu habe ich Ihnen den Crystal Palace hingestellt, also eine Ausstellungsarchitektur, ein Großereignis der ersten Weltausstellung in London 1851, das eben zum ersten Mal und wirklich für alle Besucher dieser Ausstellung sichtbar diesen Warencharakter, also diesen internationalen Wettstreit auch der warenproduzierenden Nationen deutlich gemacht hat. Und da die Kunst und künstlerische Artefakte ja Teil dieser Ausstellung waren, eben auch die Kunst in diesen Wettstreit der Warenproduzenten ganz offensichtlich einbezogen wurde. Dazu zeige ich Versailles, wie Sie erkennen werden, nicht von ungefähr, denn ich möchte damit deutlich machen, dass sich mit dieser Veränderung, also mit dieser Veränderung des Status des Reichtums, von einem Reichtum, der als Ornament des Königs, als Hülle der absoluten Macht auftritt, hin zu einem Reichtum, der sich in der Ware kumuliert und Ausdruck, dass damit eine ganz materiale, qualitative Veränderung eben auch des Repräsentationsgedankens verbunden ist und auch des Kunststatus verbunden ist, die eben nicht mehr, was bis zur Französischen Revolution ja doch eigentlich selbstverständlich ist, die nicht mehr im Rahmen des Lobs des Monarchen, also nicht mehr im Rahmen des Fürstenlobs auftritt, sondern ihre Produktion für den Markt schafft, auch wenn es natürlich im 19. Jahrhundert und bis heute höfische Hofkünstler gibt, aber trotzdem setzt sich doch der Markt durch als Adresse für die künstlerische Produktion, und damit setzt sich auch etwas durch, was Marx den Fetisch Charakter der Ware genannt hat. Ich lese es mal vor. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden oder daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Also ich werde das jetzt nicht mehr ausführen können, aber es ist eben hier einzuführen, diese Grundlage der Warenanalyse von Marx, die eben ausgehend von der historischen Innovation der Lohnarbeit, nun die den Mehrwert abzuschöpfen erlaubt, hier eine Entfremdung ausmacht, eine Entfremdung des Produzenten von seinem Arbeitsprodukt. Also jeder ist sozusagen, jedenfalls solange er nicht Eigentum an Produktionsmitteln hat, also Kapital besitzt, ist darauf angewiesen, eben die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Und in diesem Zuge, in diesem Zusammenhang geschieht das, was ich schon genannt habe, nämlich die Entfremdung von seinem Arbeitsprodukt. Also er kann nicht direkt das produzieren, was er braucht, sondern er ist angewiesen darauf, diese Bedürfnisse, die er oder sie hat, eben durch den Kauf von Waren zu beziehen. Diese Waren sind Produkte gesellschaftlicher Arbeit, die insofern Produkte gesellschaftlicher Arbeit sind, als sie vergleichbar werden durch eine dritte Ware, das sogenannte allgemeine Äquivalent, für das man sich auf die Form des Geldes geeinigt hat, was Sie alles in Marxens Kapital in den ersten drei Kapiteln lesen können. Hiermit verbunden ist eben die Größe der abstrakten Arbeit. Die abstrakte Arbeit, die auf deren Grundlage überhaupt die Einzelwaren vergleichbar werden und hier der Tauschprozess stattfinden kann. Hieran angebunden ist nun diese Verkehrung im Bewusstsein, diese notwendige Verkehrung, dass man nicht diese abstrakte gesellschaftliche Arbeit, also das Gesellschaftliche in der Ware wahrnimmt, sondern in der Ware selbst sozusagen den Wert erkennen will. Also diese Erscheinung des Reichtums, mal vereinfacht gesagt, in der Ware selbst, also im Warenkörper, die sozusagen aufgeladen wird zum Fetisch, insofern, weil man eben diesen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit darin nicht erkennt. Also ein für Marx notwendiger Prozess, den man eben auch auf die Kunst übertragen kann, auch wenn es nicht jetzt einfach platt populär marxistisch so geht, dass man jetzt Kunstwerk und Ware gleichsetzen kann in jeder Beziehung, muss doch hier ein Korrelat bestehen. Also muss dieser Fetischcharakter der Ware in irgendeiner Weise auch die Kunst bestimmen. Und hierzu werde ich dann auch nochmal mit Rekurs auf Adorno, ich lasse das mal kurz stehen, das können Sie sich vielleicht zu Hause mal, schon mal durchlesen. Also Adorno gibt so ein paar Hinweise darauf, inwiefern man von einem Fetischcharakter der Kunst sprechen kann und inwiefern die Kunst aber auch in der Lage ist, diesen Fetischcharakter zu kritisieren und zu unterlaufen und damit so eine Ideologiekritik zu leisten. Also damit erreichen wir gewissermaßen so das theoretische Zentrum dieser Vorlesung, das ich dann in der nächsten Woche weiterführen werde. Da wird es dann auch nochmal zu der weiteren Werkentwicklung von Courbet und zu Cézanne und eben dem Abstraktionsprozess gehen, weil ich denke, mit Adorno, dass man eben in diesem Abstraktionsprozess so etwas sehen kann wie eine Antwort auf diesen Fetischcharakter. Ja, das nur sozusagen als Ankündigung. Ich wünsche Ihnen eine gute heiße Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder.